Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Position beziehen haben wir eine kleine Reihe in den Kulturfragen genannt, in der wir fragen, ob und wenn ja wie die Theater in den Bundesländern, in denen jetzt im September gewählt wird, sich politisch positionieren. Gegen Rechtsextremismus, gegen Hass, Diskriminierung, Rassismus oder zum Beispiel mit der Regenbogenfahne für Vielfalt oder Queerness. Andererseits will Theater immer ein Theater für alle sein. Ist das ein Widerspruch? Wo finden die Auseinandersetzungen heute statt? Viele Bühnen sind schon lange zu Diskursräumen geworden, wo gesellschaftliche Fragen in anderer Form als in Theaterstücken verhandelt werden. Die Gespräche mit Daniel Ries von der Neuen Bühne Senftenberg und Daniel Morgenroth vom Theater Görlitz-Zittau können Sie schon in der Deutschlandfunk-App oder im Netz hören. Heute bei uns zu Gast Kai Kunze, der Generalintendant des Theaters Altenburg, Gera in Thüringen. Kai Kunze kommt von der Oper und dem Musiktheater. Er ist künstlerischer Geschäftsführer und Operndirektor der zusammengelegten Bühnen in beiden Städten. Herzlich willkommen, Kai Kunze.
Ja, guten Tag, Frau Fischer.
Ich würde eigentlich bei der bewährten Eingangsfrage bleiben wollen, die da lautet: Welche Rolle spielt das Theater in der Stadt und was ist die politische Gemengelage, die Sie da an beiden Standorten so vor sich haben?
Naja, Sie sprechen es schon an, wir sind zwei Standorte und die Standorte sind durchaus auch unterschiedlich, sowohl historisch als auch demografisch oder politisch aufgestellt. Wir haben zusätzlich noch die Situation, dass wir in Altenburg gerade eine große Theatersanierung haben und für die Dauer der sanierungsbedingten Schließung des Landestheaters Altenburg in einem Theaterzelt spielen, das ganz andere Aufführungsmöglichkeiten bietet als eine große Bühne. Das sind so Dinge, wo wir im ständigen Spagat uns eigentlich bewegen. Wir versuchen in beiden Städten, vor allem indem wir lokale Themen auch immer wieder berücksichtigen, wenn wir Spielpläne machen, versuchen wir anzudocken an Geschichten aus der Geschichte der Region, aus den Städten oder zu Persönlichkeiten mit ihren Schicksalen, die irgendwas mit Altenburg oder mit Gera zu tun haben. Das machen wir eigentlich sehr konsequent seit vielen Jahren. Das schafft halt so etwas wie Identität. Damit können sich die Theater auch in die städtische, in die regionale Wirklichkeit hineinschrauben, weil daraus auch viele identitätsstiftende Gespräche entstehen. Jeder hat dann irgendwelche Erinnerungen an irgendwelche Ereignisse oder Personen, die vielleicht ja die Eltern mal kannten oder mit denen zu tun hatten oder man selbst. Und so entstehen über die Kunst auf dem Theater Möglichkeiten oder sagen wir mal Demokratieräume, wo Menschen zusammenkommen und über ihre eigenen Themen kommt man ja auch ganz schnell auf die tagesaktuell relevanten Themen ein Gesprächsforum bieten, das, wie ich finde, sehr demokratiefördernd sein kann.
Was sind denn diese lokalen Themen, die Sie in Stücken oder mit Veranstaltungen aufgreifen?
Zum Beispiel Rhythm is a Dancer, das ist eine Uraufführung, die Manuel Cassin, unser Schauspieldirektor, schreiben wird, die im Laufe dieser Spielzeit herauskommen wird. Da geht es um eine einst legendäre Altenburger Diskothek, Teichhaus, wo in der Nachwendezeit in den 90er Jahren zu Techno-Beats, zu Hausmusik getanzt wurde und wo so eine große Euphorie war, so eine Aufbruchstimmung. Und das ist eine Produktion, die Frage stellen wird, was ist davon übrig geblieben? Was ist aus dieser Aufbruchstimmung übrig geblieben, wenn man das vergleicht mit der Stimmung, die wir heute so erleben, diese Verdruckstheit, diese Verzagtheit, diese ständige Miesmacherei und das Gefühl, es ist doch sowieso alles schlecht und es kann eigentlich immer nur noch schlechter werden. Und das versuchen wir eben über die Menschen, die auch damals dabei waren, die sich auch einbringen werden in dieses Theaterstück, in einer Frage gemeinsam zu gründen.
Lassen Sie uns bei der Stimmungslage tatsächlich noch ein bisschen bleiben. Laut Umfragen könnte die AfD in Thüringen ja stärkste Partei werden. Wie sind die Zustimmungswerte für die AfD oder das ja auch starke Bündnis Sarah Wagenknecht so ungefähr in Altenburg und Gera? Wissen Sie das?
Naja, es gibt halt so einen Thüringen-Monitor, da kann man es ein bisschen ableiten. Also die AfD liegt so ungefähr bei 30%, Sarah Wagenknecht, glaube ich, bei etwa 20%. Also das sind schon sehr, sehr hohe aus dem Stand auch für Sarah Wagenknecht-Partei bei 20%. Ich glaube, direkt hier in Gera und Altenburg dürften sogar der AfD-Anteil tendenziell eher noch höher liegen. Das ist eine Entwicklung, die seit vielen Jahren sich eigentlich hier schon abzeichnet.
Und wie erklären Sie sich das?
Naja, es sind mehrere Sachen. Also wir haben hier zum Beispiel auch dieses Phänomen der Montagsdemonstration, die sich immer weiter radikalisieren. Irgendjemand hat auch mal gesagt, die AfD sei die Rache des Ostens am Westen. Habe ich gerade kürzlich irgendwo gelesen. Fand ich einen ganz interessanten, auch sehr zugespitzte Formulierung, aber durchaus interessant. Die Linke war ja die Partei, die nach der Wende sich sozusagen der Ostthematik angenommen hat. Also die sich so als Partei des Ostens aufgeführt hat, und den Nimbus hat die Partei verloren. Die Linke wird jetzt viel mehr wahrgenommen im Kontext der sogenannten Altparteien, und in diese Lücke ist sehr geschickt die AfD gestoßen hier im Osten und hat gesagt, wir können genau da andocken bei diesem Gefühl, dass viele Menschen hier haben, dass sie Wendeverlierer sind, dass die Chancen, die vielleicht nach der Wiedervereinigung, die es gab, dass die an ihnen vorbeigegangen sind, dass sie nicht richtig mitgenommen wurden und sich nun abgehängt fühlen. Und da gräbt die AfD sehr, sehr erfolgreich viele Wählerstimmen ab. Und ich glaube, Sarah Wagenknecht auch. Also das ist durchaus erstmal eine ähnliche Motivation, die eine wie die andere Partei zu wählen. Das ist so ein Aspekt, der sicherlich wichtig ist. Naja, und dann gibt's aber, glaube ich, auch so eine Grundskepsis gegenüber, ja, wie soll ich sagen, man hat fast den Eindruck, dass man mit der Demokratie anfängt, zunehmend zu fremdeln. Mhm. Es gibt ja zunehmend auch ernstzunehmende Menschen, die Bücher darüber schreiben, ob die Demokratie jetzt vielleicht auch nur eine bestimmte Zeit lang existent war als mögliche Organisationsform gesellschaftlichen Zusammenseins und dass jetzt vielleicht irgendwie auch mal was ganz anderes kommt. Also dass das jetzt vielleicht mal, ja, 200, wie viel sind das, 240 ganz gute Jahre oder so waren, seit es die ersten demokratischen Verfassungen in Amerika und Frankreich oder auch Polen gab es ja auch noch, geschrieben wurden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Demokratie in Deutschland ist jetzt so wahnsinnig jung. In der Bundesrepublik Deutschland gerade mal ein Menschenleben alt. Oder hier in den neuen Bundesländern gerade mal ein halbes Menschenleben alt. Und war es das jetzt? Ich habe zunehmend den Eindruck, dass viele Menschen einfach das Vertrauen sozusagen in die Demokratie verloren haben, dass sie nicht mehr als tauglich sehen, als zu kompliziert, zu anstrengend, irgendwie nicht mehr plausibel oder nicht ausreichend gewappnet sein für das Bearbeiten der Herausforderungen unserer Gegenwart.
Was würde das für Sie und das Theater Altenburg-Gera konkret bedeuten, wenn die AfD noch stärker würde? Also müssten Sie oder andere Kulturinstitutionen befürchten, mit Forderungen konfrontiert zu werden, die es ja auch schon gab, nach mehr deutschem Repertoire an den Bühnen oder mit Anfragen, wie viel Prozent nichtdeutsche Tänzerinnen und Tänzer es in der Ballettkompanie gibt?
Was sind Ihre Erfahrungen bislang? Nein, bis jetzt haben wir eigentlich noch keine negativen Erfahrungen machen müssen. Wir haben auch im Aufsichtsrat ein AfD-Mitglied. Das ist, ich sag mal, harmlos. Also da ist bis jetzt jedenfalls noch nichts passiert, was in diese Richtung, die Sie gerade andeuten, sich orientiert. Also bislang ist Theater ja grundgesetzlich geschützt, nicht? Die Kunstfreiheit ist genauso geschützt wie die Kunstpräsentation. Also in der Demokratie wird ja dem Theater eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zuerkannt. Und daher gibt es im Grundrechtskanon ja dieses schrankenlos gewährte Grundrecht, das ist ja eine besonders privilegierte Stellung, also außer wenn es jetzt mit anderen Grundrechten in Konflikt käme, wie, nicht, das hatten wir ja in der Corona-Zeit wegen der körperlichen Unversehrtheit, da hatten wir ja Einschränkungen in der Präsentationsmöglichkeiten von Kunst, aber prinzipiell ist sie erstmal frei. Natürlich besteht die Gefahr, dass bei sich wandelnden politischen Mehrheitsverhältnissen dieser wesentliche Pfeiler des demokratischen Selbstverständnisses, als dass man Theater ja durchaus sehen kann und muss, schwinden kann. Und dass also diese für eine Demokratie so wichtige Freiheit der Kunst durch politische Einflussnahme irgendwie dann doch auch eingeschränkt werden könnte. Aber ich fühle mich durch das Grundgesetz nach wie vor geschützt auch vor solchen Anfragen. Es müsste vermutlich dann dazu kommen, dass es hier Einschränkungen im Grundgesetz gäbe, wenn solche Forderungen nach, was Sie gerade sagen, deutschem Repertoire oder so, tatsächlich so vehement würden, dass ein möglicher Minister finanzielle oder so Konsequenzen androht, dann würde ich sagen, ist das ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht.
Dieses Thema haben wir tatsächlich in der letzten Kulturfrage am 25. August behandelt, zum Nachhören und als Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben, Kai Kunze, gesagt, Sie betrachten das Theater durchaus als demokratiefördernd. Ich bin nun wiederum durch Ihr Programm gescrollt und habe viel Unterhaltendes gefunden. Also im September gibt es Puppentheater, das Musical My Fair Lady, Rotkäppchen, Ballett, viel für Kinder und Familien, wie das Musical Little Miss Sunshine und dann Konzerte oder Lesungen. Das liest sich ja schon eher harmlos als progressiv oder gar herausfordernd für die Zuschauer.
Also Sie sprechen gerade My Fair Lady an. Das war eine Premiere, die kam kurz vor den Ferien raus. Ich habe ganz viele Zuschriften danach bekommen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich bedankt haben. Eine Dame schrieb, das seien die drei glücklichsten Stunden, die sie seit vielen Jahren in ihrem Leben hatte, gewesen.
Oh, das ist schön. Das,
ja, ich habe manchmal inzwischen tatsächlich das Gefühl, dass es einer der aufklärerischsten Impulse unserer Gesellschaft ist, den Leuten mal das Gefühl zu geben, einen Abend einfach mal durchatmen zu können, träumen zu können, sich irgendwie zu entkrampfen und herauszuziehen aus dieser ständigen Verdrückung und Verdruckstheit dieser Gesellschaft. Das befreit uns nicht davon. Und wenn Sie weiterlesen in unserem Spielplan, werden Sie das auch finden, dass wir die Konflikte auf die Bühne bringen, mit der eine Gesellschaft sich auseinandersetzen muss. Zum Beispiel, wenn wir der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy beispielsweise, diese Parabel von Bertolt Brecht über die Machtergreifung.
Kommt 2025,
Hitler. In der Spielzeit jetzt, ja. Das kommt erst in der zweiten Spielzeithälfte. Wir haben auch in der letzten Spielzeit die Passagierin zum Beispiel gespielt, diese Auschwitz-Oper. Aber es kann auch nicht immer nur darum gehen, sozusagen die Konflikte im Theater weiter zu bearbeiten. Das ist ein Aspekt unserer Arbeit. Aber wir können auch einfach lustvoll unterhalten oder hemmungslose Freude bereiten, egal eigentlich, was wir machen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass es kraftvoll und unverzagt ist, dass es dieser Dauerbedrücktheit etwas entgegensetzt. Und wenn herzhaft gelacht wird im Theater und Freude verbreitet wird, ist das sehr, sehr viel, was den Menschen helfen kann, nicht nur durch den Alltag besser zu kommen, sondern auch sich gegenseitig auszuhalten. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir gemeinsam lachen, dann krampfen wir auch gemeinsam. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Orte, wo wir als Gesellschaft uns überhaupt noch aushalten, wo wir zusammenkommen, wo ein paar hundert Leute ein paar Stunden zusammen sind, den gleichen, nicht nur physischen Raum, sondern auch den gleichen mentalen Raum, den gleichen emotionalen Raum miteinander teilen. Und das schafft Verbindungen. Man spricht ja vielleicht auch in der Pause miteinander oder nach der Vorstellung. Und selbst wenn nicht, man hat diese Zeit gemeinsam verbracht. Und wenn wir das nicht schaffen, die Leute so ins gemeinsame Lachen oder so zu bringen, ehrlich gesagt, da fallen mir gar nicht mehr so viele Institutionen oder Orte oder Möglichkeiten in unserer Gesellschaft ein, wo das überhaupt noch möglich ist.
Es gibt ein Theaterstück, das ich gesehen habe bei Ihnen im Spielplan, das die Einübung des Faschismus sozusagen direkt abbildet. Das Stück heißt Hashtag Die Welle 2024, ist ein Theaterstück von Jochen Strauch. Die Uraufführung war 2020 im Berliner Gripstheater. Es gibt aber auch einen Filmvorläufer und die Vorlage ist überhaupt ein Roman von Morton Rhue. Ihr Stück heißt eben Hashtag Die Welle 2024, eine Produktion des Altenburger Theaterjugendclubs Maskenfabrik. Ja. Und es geht um ein Experiment an der Schule, das es Anfang der 80er Jahre auch wirklich gab.
Ja, der Film dürfte, glaube ich, bekannt sein. Dieses ganze Experiment basiert ja darauf, Eliten zu schaffen oder auch über ein Gefühl der Gemeinsamkeit, die Isolation des Einzelnen aufzunehmen und ihm das Gefühl zu geben, dass er irgendwie mehr wert ist, wenn er mit der Gruppe zusammen ist. Und das sind die Grundideen eigentlich, wie so faschistische Strukturen entstehen. Dieser Lehrer, der das gemacht hat, ist ja selbst sozusagen Opfer der Dynamik geworden, die er da entfesselt hat. Er hat selbst mit großem Schrecken feststellen müssen, dass diese Macht, die er auf die Schülerinnen und Schüler dann ausüben konnte, auch was mit ihm gemacht hat. Also auch ihn in diesen Strudel genommen hat. Wie eine Sucht konnte er gar nicht mehr damit aufhören. Und er konnte das Ganze nur beenden, indem er dann also gesagt hat, nicht ich bin euer eigentlicher Führer, sondern das ist er hier, er ist heute bei uns und hat dann das Gemälde von Adolf Hitler enthüllt. Und damit war also klar, dass das Ganze also ein Faschismusexperiment war. Ich finde das toll, dass die Maskenfabrik, das ist ja unser soziokulturelles Projekt. Wir haben auch das ist in Altenburg, in Gera haben wir auch die Theaterfabrik, wo wir über eigene Erfahrung, also mit Laien, das sind auch nicht unbedingt immer nur Kinder und Schülerinnen und Schüler, das können auch Ältere sein, also jedenfalls aus Laiengruppen heraus uns mit solchen Themen im Spiel auseinandersetzen, weil man so sozusagen am eigenen Leib, auch mit der eigenen Emotionalität, die dabei entsteht, nochmal einen ganz anderen Zugang gewinnt als durchs Zuschauen.
Ja, Manuel Cressin, Schauspieldirektor, seit 2009 in Altenburg-Gera, zuerst als Mitglied des Ensembles, dann als Dramaturg, Autor und Regisseur, bevor er 2017/18 die Schauspieldirektion übernahm. Er arbeitet sehr viel mit Jugendlichen. Was sind da Ihre Erfahrungen? Was leistet diese Art von Theaterarbeit vor Ort?
Also wie gesagt, wir haben ja auch noch andere Jugend- und Laiengruppen. Wir haben einen Kinder- und Jugendchor, wir haben ein Kinder- und Jugendballett, wir haben also die Jugendtheaterwelt, wir haben die Theaterfabrik. Also sehr umfänglich in allen unseren fünf Sparten. Und wir sagen auch oft, dass die Theaterpädagogik eigentlich unsere sechste Sparte ist, finden hier Mitwirkungsmöglichkeiten statt. Und über dieses Mitwirken entstehen ja nicht nur über die Stücke, sondern auch über das Miteinander immer Gespräche. Hier wirkt also Theater ganz direkt in die Stadt hinein. Sie haben vorhin das Musical Krabbert angesprochen. Dort gibt es beispielsweise auch ein Vorprogramm von den Bauernvereinen. Die machen da ihr Brot und verkaufen ihren Honig und solche Dinge, wo wir uns vernetzen mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Institutionen der Städte und der Region. Das vergrößert den Wirkungskreis des Theaters natürlich immens.
Wir haben in den anderen Gesprächen gehört, dass es zum Beispiel in Senftenberg noch nicht mal mehr ein Kino gibt. Welche Funktion hat Ihr Theater in Altenburg und Gera konkret vor Ort?
Ja, wir decken da viel ab. Das ist richtig. Also Kinos gibt es sowohl in Altenburg und als auch in Gera. Die Aufgaben des Theaters sind eigentlich das, was ich vorhin vielleicht schon so ein bisschen skizziert habe. Also wir können von Unterhaltung über die Auseinandersetzung mit den Themen, die gerade politisch, regional relevant sind, sehr, sehr viel bieten. Wir haben vor allem auch, das darf man nie unterschätzen, diese Magie der Musik, die uns durch ihre erbauliche Kraft ja sehr helfen kann, besser durch den Alltag hindurch zu manövrieren. Wir haben ein großes philharmonisches Orchester, ein sehr reichhaltiges Konzertprogramm, was auch sehr gut angenommen wird. Das sind Dinge, das bereichert das Leben hier in diesen Städten ganz immens, würde ich sagen. Es wäre Hybris, glaube ich, wenn man vom Theater erwarten würde oder das Theater sich selbst auf die Fahne schreiben würde, dass wir Instrumente hätten, das, was vielleicht politisch in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten falsch gelaufen wäre an Migrationspolitik, Bildungspolitik, Verkehrspolitik und was auch immer, dass wir da ein Instrumentarium hätten, dagegen zu wirken. Das haben wir sicherlich nicht. Aber wir können mit dem, was wir tun, eine Gesellschaft aufmerksam machen auf die Probleme, die sie zu behandeln hat. Und wir können Räume schaffen, in denen man ja auch mal wieder frei durchatmen kann, wo man das eben auch hinter sich lassen kann, sich auch sozusagen wieder resetten kann, aus dieser Verzagtheit herauskommt. Ich finde, das ist so in den letzten Jahren immer spürbarer geworden. Und da gebe ich Ihnen auch recht, wir haben jetzt im Moment einen Spielplan, der vielleicht mehr als noch vor wenigen Jahren unterhaltende Programme in sich trägt. Aber genau auch deswegen, weil ich glaube, es gibt so einen Mehltau, so eine Grundfrustration, die sich so gesellschaftlich bemerkbar macht. Und dem lustvoll entgegenzuwirken, indem wir den Leuten die Möglichkeit geben, da mal rauszukommen, ist schon auch sehr viel.
Wir müssen, Kai Kunze, kurz zurückschauen auf die Zeit am Theater Altenburg-Gera vor Manuel Cressin. Das war Ende 2016, Anfang 2017, als Altenburg zu trauriger Bekanntheit auch überregional gelangte, weil schwarze SchauspielerInnen die Stadt und das Theater verlassen haben wegen rassistischer Übergriffe. Was war da los?
Also ich muss das zum einen erstmal noch mal ein bisschen einordnen, weil das in der Verkürzung so auch nicht ganz korrekt ist. Ich will da jetzt auch überhaupt nichts verharmlosen, nur man muss es einfach noch mal richtig sehen. Also es geht tatsächlich um vier Personen, die hatten sehr, sehr unterschiedliche persönliche Gründe, warum sie ihr Engagement beenden wollen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also jedes Jahr verlassen Ensemblemitglieder aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich beruflich oder privat verändern wollen, ihr Engagement. Das war also auch hier, da gab es also Beziehungssachen, familiäre, alles Mögliche. Aber im Zusammenhang, ich führe ja dann in der Regel Gespräche mit den Ensemblemitgliedern, warum sie gehen wollen, fielen halt auch bei diesen vier Leuten die Vorwürfe, dass sie sich eben nicht mehr wohlfühlen in der Region, weil sie sich oft eben aus rassistischen Gründen irgendwie diskreditiert fühlen. Ob es beim Supermarkt ist, wenn jemand sagt, jetzt lern erstmal richtig Deutsch und so weiter. Und das sei anders geworden. Also die waren zum Teil schon mehrere Jahre hier. Und nach der sogenannten Flüchtlingskrise, also nach 2015, habe sich das Klima eben verändert. Und das hätten die sehr gespürt. Und das wurde eben als auch ein Grund genannt, das Ensemble zu verlassen. Es war durchaus nicht immer der Hauptgrund, aber es wurde auf alle Fälle eben auch mitgenannt. Und das ist natürlich schon auch bedenklich. Das ist nicht gut. Es ist sogar sehr schlecht. Und gerade wir am Theater, im Moment haben wir Mitglieder aus 31 Ländern. Wir sind ja wirklich sehr divers sozusagen aufgestellt und wir könnten ohne diesen kulturellen Austausch, diese Bereicherung auch gar nicht das machen, was wir eigentlich machen, weil das ja eine ständige gegenseitige Befruchtung ist. Ist das dann auch thematisiert worden? Und es hat in Altenburg damals so ein Bürgerforum gegeben, die dort auf einem Platz einmal, glaube ich, die Woche, also fürchterliche Reden gehalten haben mit einer Rhetorik, die sowohl inhaltlich als auch in der ganzen sprachlichen Attitüde an schlimmste Zeiten erinnert hat
Und die
in
gefordert
Deutschland.
haben, dass das Theater boykottiert wird.
So, das war also der Gipfel. Da wurden auch, also ich namentlich oder auch andere genannt, jetzt zeigen wir denen mal, woher die Subventionen kommen und so weiter. Und das gipfelte dann in diesem Theaterboykott. Für uns als Theater hatte der zum Glück nicht nur keine negative Wirkung direkt, sondern es war sogar umgekehrt. Also wir hatten dann so viel Solidarität. Also bei uns war es sogar so, dass die Zuschauerzahlen sprunghaft nach oben dann ging danach. Aber das war dann auch wiederum eher eine Art politisches Bekenntnis gegen dieses Forum, glaube ich. Aber es war auf alle Fälle eine Situation, die für diese vier beteiligten Personen schlimm war, weil sie waren im öffentlichen Fokus. Der ging ja weit über die Region hinaus. Das haben also alle großen Tageszeitungen darüber berichtet. Auch im Fernsehen wurde ständig darüber berichtet. Und das hat zum Teil auch wirklich persönlichen Schaden herbeigeführt. Es gipfelte ja dann auch noch in der Besetzungsfrage. Wir hatten ja den Hauptmann von Köpenick gespielt dann.
Ja, darauf will ich
Da.
gerade zu sprechen kommen, Herr Kunze. Das war ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Ein schwarzer Hauptmann von Köpenick, Welgo Tené aus Burkina Faso, hat die Hauptrolle gespielt in diesem deutschen Märchen, in dem ein Schuster zu einem preußischen Staatsbeamten wird. War das zu viel der Provokation für Altenburg?
Also erstmal war es überhaupt keine Provokation, jedenfalls nicht als solche von uns auf den Spielplan gesetzt. Das war, ich sag mal, eine ganz normale Spielplanposition. Also Hauptmann von Köpenick kann man durchaus mal machen. Aber was ist eigentlich mit diesem, wie heißt der, Friedrich Wilhelm Vogt, glaube ich, ne? Der Hochstapler da, die Problematik war doch, er bekommt keine Wohnung. Wenn er keine Arbeit hat, wenn er keine Arbeit hat, kriegt er keinen Pass. Wenn er keinen Pass hat, kriegt er keine Wohnung. Und aus diesem Teufelskreis kommt er nicht raus. Was ist diese Situation, wenn man das heute macht? Was bedeutet das? Ja, da lag es irgendwie nahe, dass man das eben auch auf eine Flüchtlingsthematik, also das mit reinnimmt als Thema. Welchen Status habe ich? Kriege ich mit dem Status eine Arbeit? Kriege ich eine Wohnung und so weiter? Dieses Thema haben wir mit reingenommen. Wir haben die Besetzung aber in erster Linie gemacht, weil Welgo Tené damals sich in den 3 Jahren, die er bei uns war, sehr gut entwickelt hat, einmal ein sehr, sehr guter Schauspieler geworden ist und wir wollten einfach auch eine Hauptrolle ihm geben und uns schien das irgendwie eine glückliche Konstellation zu sein, ihn das spielen zu lassen. Es war, also glauben Sie es mir oder nicht, es war wirklich überhaupt gar nicht provokant gemeint. Wir waren völlig überrannt mit dem, was dann passierte und das hat ja ganz große Diskussionen, sogar im Stadtrat, das muss man sich mal vorstellen, dann zur Folge gehabt, hat tatsächlich ein Stadtrat gesagt, muss denn in dieser aufgeheizten Stimmung jetzt ausgerechnet noch ein Schwarzer, den Friedrich Wilhelm Vogt da, den Hauptmann von Köpenick spielen, der ja nun nachweislich ein weißer Mann war. Ich muss sagen, ich persönlich habe das Stück davor zuletzt gesehen mit Katharina Thalbach als Hauptmann von Köpenick. Die ist ja nicht nur kein weißer Mann, die ist überhaupt nicht mal ein Mann. Ja? Also da versteht man nicht mal richtig, was eigentlich die Idee von Theater ist in Abstraktion, in Übersetzung. Wir schaffen ja immer neue Assoziationsräume. Wir haben überhaupt nicht den Anspruch, etwas zu dokumentieren. Dafür gibt es ja ganz andere Foren oder ganz andere Möglichkeiten. Da kann man Bücher schreiben oder Doku-Features sehen oder machen. Wir am Theater, wir gehen ja mit Vorlagen um und versuchen sie immer irgendwie zu kontextualisieren. Übrigens ist der Schauspieler, der das sehr, sehr gut gemacht hat, für diese Leistung ja auch nominiert worden für den Faustpreis, den Deutschen Theaterpreis.
Und Kai Kunze, haben Sie Gelegenheit, im Stadtrat Stellung zu nehmen bei solchen Fragen? Oder was sind die Foren, in denen Sie mit der Politik ins Gespräch kommen?
Ja, also ich freue mich grundsätzlich immer, wenn ich eingeladen werde in den Stadtrat und sage dann auch immer, ich bedauere eigentlich, dass ich so selten eingeladen werde. Gar nicht, um irgendwie zu rechtfertigen, aber es ist ja doch viel Geld erstmal, was eine Stadt wie Altenburg oder eine Stadt wie Gera in die Theaterfinanzierung steckt. In einem städtischen Haushalt ist das hier für diese Kommunen, und wir sind ja hier in einer nun wirklich konjunkturschwachen Region, wirklich viel Geld. Man leistet sich ein Theater und dann ist es auch gut, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen, was da passiert. Also das passiert ab und zu. In Altenburg gab es damals nach diesen Vorfällen Stadtratssitzungen, ich war letztes Jahr, glaube ich, zuletzt auch wieder da, Und das sind dann aber in der Regel auch gute Gespräche und gute Sitzungen.
Sagt Kai Kunze, der Generaldirektor des Theaters Altenburg-Gera, zur Rolle des Theaters und zum Umgang mit der politischen Situation vor Ort. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Kunze.
Sehr gerne.
Nach uns folgt die Sendung Kultur heute, die ich sehr empfehle. Und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.